Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir sprechen hierzulande ja gern von britischer Popmusik, aber auf den britischen Inseln würde das als krasse Pauschalisierung abgetan. Wahrscheinlich vor allem auch von den sehr stolzen Schotten. Die sind allerdings auch zu Recht stolz auf ihre Popmusik, hat doch britischer Independent-Pop nach Meinung vieler ihren Ursprung in Schottland. Legendär ist das Glasgower Label Postcard Records, das zwar nur 2 Jahre existierte, aber 3 extrem wegweisende Bands hervorbrachte, nämlich Orange Juice, Aztec Camera und Joseph K. Daneben und auch später gab es viele, viele andere Bands, deren Namen heute nicht so stark leuchten, aber die man jetzt auf einer CD-Box wiederentdecken kann. Big Gold Dreams, Scottish Independent Music 1977 bis 89. Ich habe vor der Sendung mit John Reed gesprochen, der die Box kuratiert hat, und wollte zuerst von ihm wissen, im Booklet, da wird der amerikanische Pop-Historiker Simon Reynolds zitiert mit den Worten: Independent Music, wie wir sie kennen, die wurde in Schottland erfunden. Aber kann man das wirklich so sagen?
Well, everything's a perspective, isn't it? I would probably argue.
Naja, das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, dass Independent-Musik ihren Anfang in Manchester genommen hat, mit den Buzzcocks. Aber man kann schon sagen, dass das Label Postcard Records in Glasgow das geprägt hat, was in den 80er Jahren als Indie-Pop bekannt wurde. Postcard steht wie kein anderes Label für diesen bestimmten Sound, der definitiv nicht Rock ist, sondern sehr stilbewusst, kunstaffin, ironisch und sehr verspielt und auf gar keinen Fall betont maskulin.
Arch and ironic and playful, and I think that's a lot and very unmacho. Yes, so in that respect I might agree with that.
Als eine Geburtsstunde dieser Independent-Musik gilt auch das Konzert von The Clash 1977 in Edinburgh. Angeblich waren die späteren Akteure der schottischen Indie-Szene alle bei dem Konzert dieser so wichtigen Punkband. Immer wieder wird ja von solchen epochalen Punk-Konzerten berichtet. Aber es ist doch wohl nicht so, dass nach einem einzigen Konzert plötzlich lauter junge Leute sich Instrumente zulegen und großartige, inspirierte Musik machen. Oder vielleicht doch?
I think there's an element of that that's poetic.
Das ist für mich eine Art von Poesie, so einen historischen Punkt zu markieren. Hätten The Clash dieses Konzert nicht gegeben, hätten viele der MusikerInnen sicher trotzdem ihre Inspiration gefunden. Auf jeden Fall war die erste Welle der Punk-Bands, also The Clash, Sex Pistols und The Damned, extrem inspirierend für junge Menschen in der Provinz. Man muss sich das heute nochmal klar machen. Wenn man damals ein junger Mensch in Glasgow war, hatte man kaum Aussicht auf ein aufregendes Leben. Und diese Musik war ein echter Kulturschock, etwas wahnsinnig Aufregendes. Und alle, die diese Musik gehört haben, wussten sofort, das kann ich auch. Dieses Konzert war also sehr wichtig, genau wie das legendäre Punk-Konzert im Londoner 100 Club im Jahr 1976. Aber natürlich sind später bei solchen Konzerten immer viel mehr Leute dabei gewesen, als an dem Abend wirklich dabei waren.
Club Punk Show in London in 76. Probably more people were there than were really there, if you understand my meaning.
Wir sprechen hier in der Tonart am Nachmittag mit John Reed, der die Compilation Big Gold Dreams zusammengestellt hat. Was sagen Sie, Herr Reed, warum konnte die schottische Musikszene in den späten 70er Jahren so sehr aufblühen?
I'm not even sure it did get big, really. I think
so groß war diese Szene ja gar nicht. Aber vorher spielte die Musik fast komplett in London. Es gab ja auch kaum Musikstudios außerhalb Londons und nur wenige Plattenlabels hatten eine Niederlassung außerhalb der Hauptstadt. Und plötzlich haben die Leute angefangen, ihre eigenen kleinen Labels zu gründen in Edinburgh und Glasgow. Es sind überhaupt erst lokale Szenen entstanden. Und das war sehr wichtig. Bis dahin wurde die britische Popmusikgeschichte in London geschrieben. Und darum hatten die neuen Bands so eine starke Identität, denn sie sind aus einem ganz anderen Kontext entstanden. Auch damals haben die meisten schottischen Bands noch bei Londoner Labels unterschrieben. Altered Images haben bei CBS unterschrieben. Orange Juice waren zwar bei Postcard, sind dann aber zu Polydor gewechselt. Aber die meisten von ihnen haben weiterhin in Schottland gelebt und sich nicht den Einflüssen Londons ausgesetzt.
And so were able to, to evolve in their own way, devoid of perhaps the influences that they would have had in London.
Was würden Sie sagen, wie wichtig ist für die schottische Musik damals gewesen die Abgrenzung zu England? Wie schottisch-patriotisch ist letztendlich diese Musikszene gewesen oder ist sie vielleicht heute noch?
Well, I'm sure that every artist on Big Gold Dreams
Ich denke, dass alle KünstlerInnen, die sie auf Big Gold Dreams finden, sich mit Leidenschaft als SchottInnen verstehen. Das hat sich aber nicht unbedingt auf die Musik niedergeschlagen. Mir fallen nur sehr wenige Songs ein, in denen es zum Beispiel um die schottische Unabhängigkeit geht. Es geht vor allem um das Bewusstsein und die Pflege der lokalen Szene. Ein Haufen Bands, die sich gegenseitig inspiriert haben, anstatt die Einflüsse aus den Pop-Metropolen aufzunehmen. Sie haben Konzerte organisiert, Fanzines herausgegeben, alles sehr do-it-yourself. In Schottland war auch der Independent-Gedanke wichtig. Wir haben uns als das rauere Gegenteil begriffen. Wir hatten den dreckigeren Sound. Die schottischen Bands haben nicht unbedingt revolutionäre Musik gemacht. Sie waren vom Stil her nicht die Pop-Avantgarde. Aber diese Musik hatte einen ganz besonderen Charme und ein ausgeprägtes Gespür für Melodien. Man merkte auch einen bestimmten katholischen Einfluss. Ich glaube, überall, wo solche starken regionalen Szenen entstehen, gibt es aufregende Musik zu hören.
But I think that it's just anywhere where you have that strong, yeah, regional identity and scenes being nourished and growing exponentially themselves, I think you get exciting music, really.
Letztes Jahr gab es im National Museum of Scotland in Edinburgh eine große Ausstellung zur Geschichte der schottischen Popmusik. Nun erscheint Ihre große Box. Warum erinnert man sich jetzt an dieses große Erbe, an dieses Vermächtnis?
I think we're into that era, really. What's that? That band, Pop Will Eat Itself. They were sort of named after a headline where.
Ich glaube, wir befinden uns an dem Punkt, den die Band Pop Will Eat Itself mit ihrem Namen vorweggenommen hat. Das Ende der Pop-Ära ist langsam erreicht. Zeitgenössischer Pop ist nochmal was anderes, aber das klassische Narrativ des Pop ist am Ende. Jetzt schauen wir zurück. Und für die Menschen, die heute in ihren 40ern und 50ern sind, die mit dieser Musik aufgewachsen sind, hat das immer noch eine Faszination und sie möchten die Bands aus dieser Zeit kennenlernen, die sie noch nicht kennen. Und diese Musik klingt ja immer noch frisch und aktuell, was ja auch daran liegt, dass sich viele zeitgenössische KünstlerInnen an dieser Musik orientieren. Sie ist immer noch relevant.
Ist das auch der Grund, warum Ihre Compilation mit dem Jahr 1989 endet, weil eben da diese Ära der großen schottischen Indie-Musik abgeschlossen war?
You could have ended it.
Wir hätten auch mit dem Jahr 1988 aufhören können. Für so eine Zusammenstellung braucht man eine Geschichte. Mit dieser Box erzählen wir eigentlich drei Geschichten. Die des schottischen Punk, der gar nicht so besonders war, aber der das alles angestoßen hat. Dann die frühen 80er Jahre mit den ikonischen Labels wie Postcard. Und dann passiert ja nochmal etwas ganz Neues Mitte der 80er Jahre, ausgehend von Bells Hill, einem Vorort von Glasgow. The Jesus and Mary Chain kommen von dort, die C86 Bands, die Soup Dragons oder Teenage Fan Club. Das waren alles kleine Explosionen in Schottland. Unsere Box ist ja inspiriert von zwei Dokumentarfilmen des Regisseurs Grant McPhee, der auch beratend für uns gearbeitet hat. Sein erster Film über die schottische Musikszene der frühen 80er Jahre heißt Big Gold Dreams, daher der Name. Übrigens nach einem Song der Band Fire Engines. Sein zweiter Film heißt Teenage Superstars. Er handelt von der zweiten Welle schottischer Independent-Bands und wir wollten beides abbilden. Darum schien uns 1989 ein vernünftiger Endpunkt. Und natürlich auch, weil es das Ende des Jahrzehnts ist.
Auf jeden Fall eine großartige Zeit. Da muss man natürlich trotzdem noch mal fragen, ja, heutzutage, wie steht's um die schottische Popmusik heute? Gibt's sowas noch wie eine schottische Musikszene und kann die noch begeistern?
Ich bin vielleicht nicht der Richtige, um diese Frage zu beantworten. Ich stecke ja bis über beide Ohren in der Vergangenheit. Ich habe mir jetzt diese ganze Musik von vor 30, 40 Jahren angehört, Sachen, die kaum jemand kennt, und musste entscheiden, was auf die Box soll. Sicher gibt es heute auch aufregende Musik aus Schottland. Es ist nur so viel schwerer, heute damit Geld zu verdienen. Aber letztendlich haben die meisten der Bands auf Big Gold Dreams auch kein nennenswertes Geld mit ihrer Musik verdient. Man kann vielleicht darauf hoffen, dass sich in 30 Jahren die Leute auch noch an die Musik von heute erinnern werden oder sie erst entdecken. Und das war ja auch unser Projekt. Die übersehenen Kapitel der Vergangenheit aufzuschlagen und die Sachen ans Licht zu holen, die heute fast niemand mehr kennt und die anzuhören, sich wirklich lohnt.
And dig deeper into stuff that certainly I wasn't aware of and hopefully other people aren't, just to say, look, this is really worthwhile, it's worth a listen.
sagt John Reed. Er hat die Box Big Gold Dream Scottish Independent Music 1977 bis 1989 zusammengestellt. Vielen Dank für dieses Gespräch.